Guten Tag, werte Hörer. Wir begrüßen Sie zum Funkjournal. Es ist Freitag, der 5. Dezember. Für Sie im Studio heute Daniel Penner und Hildegard Batista. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Das ist der Blick auf unsere Themen in der nächsten halben Stunde. Ein Einblick in die Arbeit des Instituts für Lehrerbildung und Herausforderungen. Bei Radio ZP30 hat die letzte Missionswoche des Jahres begonnen. China will die Ausfuhr von seltenen Erden erleichtern.
Wir gehen rüber zum Wetter in Philadelphia. Der Himmel ist leicht bewölkt, die Temperatur beträgt 33 Grad Celsius. Die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei 30% und der Luftdruck beträgt 1009 Millibar. Der Wind weht aus südöstlicher Richtung mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 2 Kilometern pro Stunde.
Wir beginnen mit den Nachrichten aus dem Ausland. China will die Ausfuhr von seltenen Erden erleichtern. In der Diskussion um die Exportkontrollen für seltene Erden hat Chinas Führung lockere Regeln angekündigt, berichtet die Tagesschau. Die chinesische Regierung hat alle Exportanträge für zivile Nutzung, die den Vorgaben entsprechen, genehmigt.
Als seltene Erden werden insgesamt 17 metallische Grundstoffe bezeichnet, darunter Skandium, Yttrium und Lanthan. Diese Elemente werden unter anderem in der Hochtechnologie benötigt. Die Materialien stecken in Magneten und Mikrochips. Die Bandbreite ihrer Verwendung reicht von Batterien über Mobiltelefone, Laser, Flachbildschirme bis hin zu Luftwaffensystemen. Auch für die Herstellung von Hybridfahrzeugen sind diese seltenen Erden wichtig.
Die Volksrepublik China ist der größte Produzent dieser kritischen Rohstoffe. Die Grundstoffe selbst sind nicht selten, einige kommen sogar häufig vor. Allerdings liegen die bekannten Vorkommen zu einem Großteil in China. Die dortige Verarbeitung macht 90% der weltweiten Rohstoffproduktion aus. Da China seine Rohstoffe lange Zeit zu vergleichsweise günstigen Preisen anbot, lohnte sich die eigene Förderung für viele Industriestaaten nicht. Sollte Chinas Führung nun, wie angekündigt, tatsächlich allgemeine Lizenzen für den Export ausstellen, dürfte das bei Unternehmen erstmal für Erleichterung sorgen.
Die Demokratische Republik Kongo und Ruanda haben einen Friedensvertrag unterschrieben. Darüber berichtet die Nachrichtenagentur AP. Die beiden Staatschefs unterschrieben gestern das Abkommen, das unter Vermittlung der US-Regierung entstanden ist. Der Abschluss soll eine Grundlage schaffen, um den langjährigen Konflikt im Osten des Kongos einzudämmen und den USA sowie amerikanischen Unternehmen gleichzeitig den Zugang zu den wichtigen Mineralien der Region zu erleichtern.
Trotz des feierlichen Rahmens bleibt die Lage im Osten des Kongos weiterhin angespannt. In der Region sind mehr als 100 bewaffnete Gruppen aktiv, darunter die von Ruanda unterstützten M23-Rebellen. Diese hatten in diesem Jahr mehrere wichtige Städte eingenommen und damit ohnehin schwere humanitäre Krise weiter verschärft. Auch in dieser Woche wurde aus der Region von einzelnen Gefechten zwischen Rebellen und kongolesischen Truppen berichtet. In den von den M23-Rebellen kontrollierten Gebieten bleibt die Lage für die Bevölkerung schwierig. Wichtige Einrichtungen sind lahmgelegt, die Versorgungslage ist angespannt und die Preise für Güter steigen.
Das neue Abkommen enthält zudem wirtschaftliche Vereinbarungen zwischen den USA und den beiden afrikanischen Staaten. Diesen sollen amerikanischen Firmen den Zugang zu strategisch wichtigen Rohstoffen erleichtern. In der Region gibt es bedeutende Vorkommen an seltenen Erden. Trotz aller diplomatischen Bemühungen bleibt unklar, ob die aktuellen Vereinbarungen ausreichen werden, um den jahrzehntelangen Konflikt nachhaltig zu beruhigen. Internationale Experten gehen davon aus, dass die Sicherheitslage instabil bleibt und weitere Verhandlungen notwendig sein werden.
Heute findet die Fußball-Weltmeisterschaft-Auslosung in Washington statt. Wie das CDF berichtet, werden heute in der US-Hauptstadt die Gruppen für die Fußball-WM 2026 ausgelost. Auch US-Präsident Donald Trump wird bei der Auslosung dabei sein. Der Wettbewerb selbst wird vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026 in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen. Insgesamt werden bei der nächsten WM 104 Partien gespielt.
Die WM 2026 wird erstmals mit 48 Mannschaften ausgetragen. Für die Auslosung werden die Teams in vier Lostöpfe mit jeweils 12 Nationen eingeteilt. In Topf 1 befinden sich die Gastgeberländer USA, Kanada und Mexiko sowie die neuen bestplatzierten Teams der FIFA-Weltrangliste. Die Töpfe 2 bis 4 füllen sich anschließend in absteigender Reihenfolge entsprechend der Weltrangliste. Anschließend werden aus den vier Töpfen 12 Gruppen mit jeweils 4 Mannschaften gebildet. Von den 48 teilnehmenden Mannschaften haben sich 42 einen Platz im Turnier gesichert. Die 6 weiteren Plätze für das große Sportereignis werden in einer Reihe von Playoff-Spielen vergeben.
Weiter geht's mit Nachrichten aus Paraguay. Bei Radio ZP30 hat die letzte Missionswoche des Jahres begonnen. Heute Vormittag startete die Gruppe von Kollegen und Freiwilligen nach Rio Verde, wo sie die nächsten Tage verbringen werden. Laut Angaben von Mario Enz, der die Gruppe anleitet, nehmen rund 30 Menschen aus Gemeinden des zentralen Chaco teil. Sie kommen aus verschiedenen Kultur-, Sprach- und Altersgruppen. Auch aus geografisch verschiedenen Zonen, darunter aus der Umgebung von Loma Plata, Neuland und Philadelphia.
Eine sogenannte Semana Misionera veranstaltet Radio ZP30 bereits seit mehreren Jahren, in der Regel zweimal pro Jahr. Die Idee ist, Freiwilligen aus unserer Hörerschaft mitzunehmen, um in einer abgelegeneren Siedlung das Evangelium direkt zu verkünden. In Wort und Tat. Dieses Mal geht es nach Rio Verde an der Transchaco. Die Zone Rio Verde trägt den Namen des Nebenflusses, der dort durchfließt und weiter östlich in den großen Rio Paraguay mündet.
Grob gesehen liegt das Gebiet, das als Zona Rio Verde bezeichnet wird, zwischen Kilometer 270 und 380. Dort liegen zahlreiche indigene Siedlungen und welche, in denen überwiegend Paraguayer leben, die Spanisch sprechen. Man lebt vor allem von Land- und Viehwirtschaft. Unsere Gruppe, die heute zur Missionswoche aufgebrochen ist, wird laut dem Kollegen Enz hauptsächlich mit spanischsprachigen Siedlern in Kontakt kommen.
Heute will man Hausbesuche machen und zu den geplanten Veranstaltungen einladen. Dort wird es wieder Verkündigung des Wortes geben, auch für die Kleinen in Kinderstunden. Aus unserer Missionsabteilung bei Radio ZP30 fuhren Mario Enz, Milciades Roman und Hein Tövs mit. Die Gruppe will am Sonntag gegen Mittag zurückkehren. Sie als Hörer dürfen gerne um Segen und Bewahrung während der Missionstage beten.
Paraguay investiert in die inklusive Bildung. Bei einer Veranstaltung in dem Bildungsinklusionszentrum Santa Lucia wurden der Schule taktile Grafikbildschirme vom Typ DotPad überreicht. Diese Geräte sind speziell für sehbehinderte Menschen entwickelt worden. Wie die staatliche Nachrichtenagentur IPE Paraguay informiert, fand die Übergabe der Geräte anlässlich des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderung statt.
Die Feier wurde von Staatspräsident Santiago Peña geleitet. Er betonte, dass das Ziel dieser Maßnahme sei, zu zeigen, dass jeder Bürger die gleichen Chancen bekommen muss, sein Potenzial voll zu entfalten. Die Leiterin des Zentrums Santa Lucia, Beatrice Melgarejo, betonte, dass es sich bei der Spende der besonderen Bildschirme nicht nur um Technologie handele, sondern um eine echte Möglichkeit, Wissen unter gleichen Bedingungen zugänglich zu machen. Das DotPad ermögliche einen schnellen und direkten Zugang zu Diagrammen, Karten und Brailleinhalten und stärke die Autonomie und akademische Unabhängigkeit der Schüler, die mit eingeschränkter Sehfähigkeit leben müssen.
Der Bildungsminister Luis Ramirez berichtete, dass im nationalen Schulsystem rund 4000 Schüler mit Sehbehinderung registriert sind. Zudem sind rund 2900 Lehrkräfte im Rahmen des Inklusionsprogramms geschult worden, um insbesondere den Umgang mit Schülern zu erlernen, die mit Behinderung leben.
In Tacumbo ist bei einer Routinekontrolle ein Fluchttunnel entdeckt worden. In der größten Strafanstalt des Landes fanden Gefängnisbeamte den unterirdischen Gang bei einem Kontrollgang im ersten Zellenbereich des Gefängnistraktes Nummer 1. Der Teil der Anstalt ist auch als La Escuelita bekannt. Wie das Nachrichtenportal ADN Digital berichtet, befand sich der unterirdische Gang nach draußen noch im Bau. Hauptverdächtige sind 9 Insassen, die in dem Bereich lebten. Sie sind in Isolationshaft, solange die internen Ermittlungen laufen.
Nach Angaben des Justizministeriums wurde unmittelbar nach dem Fund zu einem allgemeinen Zählappell gerufen. Dabei bestätigte sich, dass keine Flucht stattgefunden hatte. Alle Gefangenen befanden sich in ihren Zellen. Der Oberdirektor für die Haftanstalten, Oberst Rubén Peña, erklärte, dass sofort die Sicherheitsprotokolle aktiviert wurden. Das Gebiet wurde gesichert und das Personal, das für die Gefängnissicherheit verantwortlich ist, einer Kontrolle unterzogen. Die Nationalpolizei unterstützte die Arbeit, indem sie im inneren und äußeren Bereich des Gefängnisses für mehr Sicherheit sorgte. Der Direktor der Haftanstalten lobte den Einsatz der Sicherheitskräfte. Dadurch sei möglicherweise ein Gefängnisausbruch vereitelt worden, so Oberst Peña.
Flybondi startet tägliche Flüge nach Buenos Aires. Am Montag hat die argentinische Billigfluglinie ihren regulären Flugbetrieb in Paraguay aufgenommen. Die Fluggesellschaft setzt klar auf eine intensivere Anbindung zwischen Paraguay und Argentinien, wie das Nachrichtenportal ADN Digital berichtet. Der erste Linienflug von Flybondi fand zu Beginn der Woche von Buenos Aires zum internationalen Flughafen Silvio Pettirossi in Luque statt. Seither gehen mit der Airline täglich Flüge zwischen Asunción und Buenos Aires.
Ab dem 12. Dezember kommt die Strecke Asunción-Córdoba mit 3 wöchentlichen Flügen hinzu. Sie wird zur Reisehochsaison die direkte Verbindung zu einer der wichtigsten argentinischen Provinzen bilden und damit als strategischer Punkt der Airline fungieren. Denn von Córdoba aus werden Flybondi-Flüge unter anderem nach Ushuaia, El Calafate, Iguazú, Bariloche, Neuquén und Salta gehen, sowie nach Brasilien in Städte wie Rio de Janeiro und Florianópolis.
In einer späteren Phase soll im Februar 2026 die Strecke Encarnación Buenos Aires als Flugroute dazukommen. Der Flughafen Teniente Amin Ayub in Encarnación war anlässlich der Rallye WM im August mit staatlicher Hilfe ausgebaut und daraufhin als internationaler Flughafen anerkannt worden.
Das Institut für Lehrerbildung in Philadelphia hat das Studienjahr 2025 abgeschlossen. Hildegard Batista sprach mit dem Leiter des IFL, Eugen Friesen. Herr Friesen gibt einen Einblick in die Arbeit des Instituts für Lehrerbildung und spricht auch über Herausforderungen, denen sich die Lehrerausbildung stellen muss. Das Institut für Lehrerbildung in Philadelphia hat das Studienjahr 2025 abgeschlossen. Eugen Friesen, Leiter des IFL, gibt uns im Gespräch einen Einblick in die Arbeit des Instituts für Lehrerbildung und spricht auch über Herausforderungen, denen sich die Lehrerausbildung stellen muss. Herr Friesen, das IFL hat den Studienabschluss 2025 gefeiert. Geben Sie uns bitte einen Einblick in die Aktivitäten sowie besondere Ereignisse dieses Jahres.
Ja, in einem Studienjahr vom Institut für Lehrerbildung, da fallen sehr viele Aktivitäten an. Ich nenne mal einige wichtige Punkte. Angefangen mit dem Deutschlandpraktikum, das läuft immer in den ersten Tagen im Jahr los und zieht sich dann über 4, 4,5 Wochen. Das war auch in diesem Jahr wieder so, wo dann die 14 Studenten nach ihrem zweiten Studienjahr dieses Praktikum machen konnten. Dann haben wir unterschiedliche Praktika durchgeführt. Darüber sprechen wir bestimmt zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal ganz kurz, aber das ist auch immer ein sehr wichtiger Bestandteil im Studienjahr. Dann hatten wir einen Gottesdienst, den wir gestaltet haben in Buena Vista. Das ist auch eine Tradition im Institut, dass wir die Gemeinden, aus denen wir Studenten haben, reihum besuchen, um uns vorzustellen, einen Gottesdienst zu gestalten. Wir hatten eine Podiumsdiskussion organisiert vom ersten Kurs, wo es um die Rolle, um die Identität der Mennoniten im Wandel der Zeit auch ging. Das war eine sehr spannende Herausforderung für diese Studenten. Dann hatten wir eine Lehrertagung, eine Leitertagung im Institut, wo auch die Leiter von deutschsprachigen Instituten aus anderen Ländern angereist waren, aus Südamerika, Argentinien, Chile und Brasilien. Wir haben eine Studienfahrt gemacht durch Ostparaguay und haben auch eine Theateraufführung einstudiert mit einem Kurs und dieses Stück dann in Loma Plata aufgeführt. Das sind so einige der Aktivitäten, die durchgeführt wurden neben dem Unterricht.
Und mit Blick auf die Zahl der Studierenden, wie viele Studenten zählte das IFL in diesem Jahr?
Wir hatten zu Beginn 50 Studenten eingeschrieben, von denen haben 49 dieses Studienjahr erfolgreich abgeschlossen. Und die Verteilung auf die Kurse war 14 im ersten Kurs, 21 bzw. 22 im zweiten Kurs und 14 im dritten Kurs.
Ein Lehrerinstitut steht ja auch immer wieder vor neuen Herausforderungen, etwa im Hinblick auf den Lehrplan oder die Anerkennung als Filiale der Evangelischen Universität von Paraguay, UEP. Wie geht das IFL damit um?
Wie bereits kurz angedeutet, haben wir in diesem Jahr mit dem 4-jährigen Studiengang begonnen. Bisher waren es 3 Jahre und wir funktionierten direkt unter dem MEC. Und in dem Sinne waren auch Studien oder der Lehrplan und auch die Aufnahmebedingungen und alles war vom Ministerium vorgeschrieben. In dem Sinne hat man immer versucht, diese Kriterien erfüllen zu können und noch seine eigenen Anteile mit einzubauen, damit es auch unseren Erwartungen und der Trägerschaft gerecht wird. Im letzten Jahr haben wir dann intensiv mit dieser Umstrukturierung gearbeitet und zu Beginn des Jahres dann die Anerkennung oder die Zulassung vom CONES erhalten, als Fakultät zu funktionieren. Und das bedeutet dann auch, dass man eigene Lehrpläne erstellt. Und das ist im vorigen Jahr gelaufen. Grundsätzlich ist man immer irgendwie von irgendjemandem dann doch abhängig oder angewiesen darauf, dass man diese Zulassungen bekommt, ob es jetzt das Ministerium ist oder eine andere Instanz. Und es ist dann die Herausforderung zu sehen, wo sind noch Lücken, wo müssen noch Kriterien oder Bedingungen erfüllt werden. Und das ist so das Spannungsfeld, in dem man dann lebt.
Und als Leiter des IFL haben Sie direkten Bezug zum Unterrichtsmaterial für die Grundschule. Wird dieses entsprechend der Ausbildung am IFL überarbeitet und falls ja, von wem?
Das Institut für Lehrerbildung arbeitet sehr eng mit der Allgemeinen Schulbehörde zusammen. Die Allgemeine Schulbehörde setzt sich zusammen aus den Schulräten der 5 Trägerkolonien, Schulleitern auch. Und die Institution, die für die Erstellung der Unterrichtsmaterialien bzw. auch Lehrpläne verantwortlich ist für die Grundschulen, ist die Allgemeine Schulbehörde. Wir vom Institut aus sind nicht damit beteiligt in der Erarbeitung oder Überarbeitung von Materialien. Wir begleiten das, oder es kommt auch vor, dass ein Dozent aus dem Institut damit involviert ist, weil er von der Schulbehörde damit beauftragt wird. Aber das ist nicht Aufgabe des Instituts, das zu machen. Wir haben viel Kontakt mit diesen Unterrichtsmaterialien im Sinne von, dass wir versuchen, die Textbücher der verschiedenen Fächer aus allen Kolonien bei uns auch in der Bibliothek zu haben, sodass die Studenten sich vorbereiten können mit den Materialien, mit denen sie später arbeiten werden, sodass sie auch wissen, was wird wo eingesetzt. Denn auch da gibt es sehr große Unterschiede. Nicht alle Schulen brauchen die gleichen Bücher in Deutsch oder Spanisch oder Mathematik. Also jede Schule hat auch Entscheidungsfreiheit. Und das bedeutet, dass wir dann auch mit unterschiedlichen Materialien zu tun haben und diese versuchen, an die Studenten heranzubringen und diesen Kontakt herzustellen, damit, wenn sie in die Schulen gehen, auch wissen, wie mit bestimmten Materialien umzugehen ist.
Mit Blick auf das Unterrichtsjahr 2026, gibt es Neuigkeiten bezüglich der Aufnahmebedingungen des Unterrichts oder der Praktika?
Die Neuigkeit, die wir seit diesem Jahr auch mit dieser Einführung des vierjährigen Studiengangs eingeführt haben, ist, dass es andere Aufnahmekriterien gibt. Diese Aufnahmeprüfung, die vom Ministerium abgenommen wurde, die fällt weg. In dem Sinne sind wir eine autonomere Institution geworden. Wir können die Aufnahmekriterien selber definieren und das haben wir auch gemacht. Dieses kommende Studienjahr beginnt am 9. Februar. Und in der ersten Woche werden wir ausschließlich mit den Studenten aus dem ersten Kurs in der Institution sein. Und diese Woche ist auch dafür gedacht, dass wir Aufnahmeprüfungen, und zwar in den Fächern Deutsch, Spanisch und Mathematik, schreiben werden, die aber auch als Diagnoseprüfung gesehen werden können, sodass man ein besseres Bild bekommt, auf welchem Wissensstand die Studenten sind, sich befinden, mit denen man arbeiten wird. Und des Weiteren werden auch Einzelgespräche, Interviews, mündliche Kommunikation, sagen wir mal, auch geprüft, indem wir für jeden Studenten, für jeden Anwärter einen Termin vereinbaren, um Gespräche zu führen in Spanisch und Deutsch, um auch die Leute auch in diesem Aspekt besser kennenzulernen. Das sind so die Aufnahmebedingungen, die sich geändert haben. Und bezüglich auf Praktikum kann ich so viel sagen, diese sind im Studienkalender schon festgehalten worden. Die werden meistens schon im September, Oktober des Vorjahres definiert. Die Anträge werden an die Schulverwaltungen geschickt, damit diese dann auch diese Termine, diese Wochen in ihre eigenen Schulkalender mit aufnehmen können, sodass die Schulen damit rechnen, dass wir mit einer bestimmten Studentengruppe zu ihnen kommen. Das ist bereits gelaufen.
Welcher Aspekt der Lehrerausbildung wird Ihrer Ansicht nach in nächster Zeit eine besondere Herausforderung darstellen, sei es jetzt für die Dozenten oder für die Studierenden?
Eine ganz besondere Herausforderung ist die Technologisierung, die Automatisierung von vielen Dingen, also die Nutzung von KI zum Beispiel ist heute schon ein Thema, das immer wieder in den Vordergrund sich drängt. Wie geht man damit um? Wie kann man ein Werkzeug, das einem zur Verfügung gestellt wird, und das man eigentlich auch nicht aus der Welt schaffen kann und will, aber wie kann man so ein Instrument, ein Werkzeug sinnvoll nutzen und wie kann man trotzdem auch die anderen Qualitäten, die man bei Lehrern und angehenden Lehrern sehen will, fördern? Das ist eine Herausforderung, die sich uns heute schon stellt und das zeigt sich zum Beispiel für die Dozenten da, dass sie bei der Formulierung von Aufgabenstellungen sehr genau darauf achten müssen, wie mache ich das? Wie formuliere ich diese Aufgabenstellung, sodass sie nicht einfach zu beantworten ist, sondern dass sie auch reflexives Denken und Überlegen, Analysieren erfordert. So in die Richtung muss man sich sehr stark bewegen, dass es Aufgaben sind, die man jetzt nicht mit purem Nachsuchen von Informationen beantworten kann, sondern dass es immer eine Umsetzung ist oder eine Anwendung, ein Transfer auf sehr praktische Situationen, womit dann auch gewährleistet werden kann, dass diese Aufgaben tatsächlich von Studenten gelöst werden. Und es wird auch spannender und attraktiver für die Studenten, wenn sie etwas Handfestes in der Hand haben und nicht einfach nur Kenntnisse weitergeben oder Informationen, Das Ganze hat sich rapide verändert im Laufe der letzten Jahre, sodass wir uns immer bewusster werden, dass es wichtig ist, erstens an der Aufgabenstellung zu arbeiten, wie mache ich das, und zweitens, dass man auch mehr Gewicht legt auf mündlich, dass man nicht alles nur schriftlich einfordert. Man kann heute sehr vieles machen lassen, aber wenn ich mündlich nach vorne gebeten werde, um etwas zu erklären, dann muss ich schon selber ran. So, das ist eine wichtige Herausforderung oder eine große Herausforderung, die sich uns und auch in den Schulen vermehrt stellt, dass wir die mündliche Komponente mehr fördern und fordern, sodass ein Student im Institut und Schüler in der Schule eben auch sich hinstellen können, ihre Position mit guten Argumenten belegen können und so unter Beweis stellen, dass sie einen gewissen Inhalt beherrschen und dass sie darüber auch eine eigene Meinung haben und diese vertreten können.
Sie hörten den Leiter des IFL, Eugen Friesen. Wir kommen zu den lokalen Bekanntgaben, die bei uns eingegangen sind. Es wird zu einer Informationsveranstaltung für die Anschaffung eines Geschäfts- und Rettungsflugzeugs für den zentralen Chaco eingeladen. Die Veranstaltung findet am kommenden Mittwoch, den 10. Dezember, auf dem Gelände von Pioneros del Chaco S.A. statt. Ab 17 Uhr können Interessierte das Flugzeug besichtigen, danach wird die Struktur von Pablo Pucu S.A. vorgestellt werden. Die Veranstaltung endet mit einem Imbiss. Verbindliche Anmeldungen an Andreas Neufeld oder Douglas Klassen. Gezeichnet Douglas Klassen.
In Philadelphia wird ein Gebäckverkauf veranstaltet. Der Verkauf findet am Samstag, den 6. Dezember von 8 Uhr bis 19 Uhr in der Aula auf dem Menno-Simons-Hof statt. Der Erlös geht für einen Missionseinsatz auf dem Schiff Logos Hope. Jossi Giesbrecht wird am Samstag, den 6. Dezember, um 16.30 Uhr auf dem Menno-Simons-Hof einen Bericht von ihrem bisherigen Einsatz auf dem Schiff bringen. Gezeichnet Jossi Giesbrecht.
Es wird gemeldet, dass die Churrasqueria Florida in Philadelphia am Freitagabend, den 5. Dezember, aufgrund einer privaten Veranstaltung geschlossen bleibt. Es wird um Verständnis gebeten. Gezeichnet Raimundo Friesen.
Von Locom in Loma Plata wird bekannt gegeben, dass wieder ein großes Sortiment neuer Produkte aus Deutschland eingetroffen ist, wie Waschpulver, Roasters, Kaffeemaschine, Vanillezucker, Servietten und vieles mehr. Außerdem wird gemeldet, dass das Geschäft am kommenden Montag, den 8. Dezember, zu den üblichen Uhrzeiten geöffnet sein wird. Gezeichnet Käthe Thiessen. Soweit die lokalen Bekanntgaben. Wir gehen rüber zum Wetter in Philadelphia. Der Himmel ist weiterhin leicht bewölkt. Die Temperatur beträgt 33 Grad Celsius. Die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei 30% und der Luftdruck beträgt 1009 Millibar. Der Wind weht aus südöstlicher Richtung mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 2 Kilometern pro Stunde.
Die Wettervorhersage des Nationalen Wetterdienstes für den zentralen Chaco. Heute erreichen die Höchsttemperaturen bis zu 38 Grad. Der Himmel präsentiert sich teilweise bewölkt und der Wind ist im Tagesverlauf wechselhaft. Morgen bleibt es ähnlich heiß mit Werten zwischen 23 und 38 Grad Celsius bei ebenfalls teilweise Bewölkung. Der Wind weht zunächst unbeständig, dreht später jedoch auf Nordosten. In einigen Regionen ist mit Landregen zu rechnen.
Der Blick auf das Abendjournal, mit dem der nächste deutschsprachige Sendeblock in unserem Sendeprogramm beginnt. Ab 18 Uhr hören Sie dort nochmal wichtige Nachrichten des Tages, Anzeigen, Wetterdaten und Devisenkurse. Außerdem Interessantes aus dem lokalen Bereich, dem In- und Ausland in Interviews, Berichten und Sonderbeiträgen. Heute haben wir dort Asim aktuell, einen Weihnachtsbericht und einen Jubiläumsbeitrag. Schalten Sie uns zum Abendjournal gerne wieder ein und auf Wiederhören.